NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend, im Studio begrüßt Sie Esther Hartbrich. Ein Jahr rot-grüne Minderheitsregierung in Nordrhein-Westfalen. Die Bilanz der Regierungsparteien und der Opposition fällt, wenig erstaunlich, sehr gegensätzlich aus. Dazu ein Bericht und der Kommentar in dieser Sendung. Weitere Themen in der kommenden halben Stunde. Der Tod von französischen Soldaten in Afghanistan überschattet den Nationalfeiertag in Frankreich. Schwerer Gang für Mirkos Mutter. Sie musste heute im Prozess um den Mord an ihrem Sohn vor Gericht aussagen. Und Leo Kirch, einst einer der mächtigsten Medienunternehmer in Deutschland, ist tot. Zuerst aber nach Nigeria. Trotz der sich verschärfenden Euro-Krise brach Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Afrika-Reise nicht ab. Die letzte Station war heute das ölreiche Nigeria. Es ging nicht nur um Entwicklungshilfe, sondern ums Geschäft. Um die Sicherung von Rohstofflieferungen aus afrikanischen Ländern und um Absatzmärkte für deutsche Unternehmen. Gestern hatte Merkel Angola Patrouillenboote für den Grenzschutz in Aussicht gestellt. Das rief in Deutschland starke Kritik hervor. Michael Götschenberg begleitet die Kanzlerin. Hier sein Bericht.
Der Flughafen von Nigerias Hauptstadt Abuja ist 30 Kilometer von der Innenstadt entfernt. Doch von Monat zu Monat werden es weniger. Die Grundstücke sind schon alle verkauft. Abuja ist die am schnellsten wachsende Stadt in Afrika. Auch in den Hauptstädten von Kenia und Angola kann man ihn an jeder Ecke sehen. Den Wirtschaftsboom. Überall wird gebaut und neben all den Slums, die es immer noch gibt, sieht man auch erste Anzeichen von Wohlstand. Zwar seien es immer noch Entwicklungsländer, sagt Hermann Rothler, Vorstandsmitglied beim Telekommunikationsunternehmen Nokia Siemens. Allerdings,
jetzt werden die Märkte verteilt. Wer jetzt nicht dabei ist, wird es hinterher sehr, sehr schwer haben, gegen die etablierten Marktspieler dann noch entsprechende Marktanteile zu erwerben.
Rothler gehörte zur Wirtschaftsdelegation, die die Kanzlerin mit nach Afrika gebracht hatte. Merkel ging es auf der Reise vor allem darum, der deutschen Wirtschaft Türen zu öffnen. Die Botschaft:
Die deutsche Wirtschaft, das darf ich Ihnen sagen, hat ein großes Interesse an mehr Kooperation, an engerer Kooperation.
Wie weit das Angebot im Einzelfall gehen kann, wurde in Angola deutlich. Merkel stellte dem Land in Aussicht, dass Angola deutsche Patrouillenboote kaufen könne, um seine Küste zu verteidigen. Kritik an derartigen Rüstungsgeschäften ließ Merkel nicht gelten. Angola setze sich sehr für Stabilität ein, so die Kanzlerin. Und das Ziel sei, dass regionale Konflikte auch durch regionale Truppen befriedet werden könnten. Das Angebot der Deutschen, sich in Afrika stärker wirtschaftlich zu engagieren, stieß in allen drei Ländern auf großes Interesse. So sagte Kenias Präsident Kibaki, sein Land brauche mehr deutsche Investitionen.
We have also underscored the need to increase German investment in Kenya.
Das Interesse am Besuch der Regierungschefin aus Deutschland war groß. Die afrikanischen Medien berichteten ausgiebig, Pressekonferenzen wurden meist live in Fernsehen und Radio übertragen. Als Merkel in Kenia eine Rede an der Universität von Nairobi hielt, war die Aula voll bis auf den letzten Platz. Die Studenten machten der Deutschen klar, was sie sich wünschen, nämlich dass ihr Land auf eigenen Füßen stehen kann.
Germany imports most of our coffee, which is quality coffee. Ask any German. But there is no value added. The value added is in Germany.
Deutschland importiert unseren Kaffee und das ist guter Kaffee, aber er wird nicht hier, sondern in Deutschland verarbeitet. Es gibt keine Wertschöpfung in unserem Land, sagte ein Student der Kanzlerin. Das Problem, es mangelt in Afrikas Boomländern an Rechtsstaatlichkeit.
Also das ist das A und O hier für Afrika, dass man vernünftige Basis einer Investition findet.
Erklärt Joachim Innenkel, Vorstandsmitglied des Baugiganten Bilfinger Berger. Auch die Kanzlerin sparte kritische Themen nicht aus. Merkel forderte entschiedene Maßnahmen gegen Korruption, verlangte Transparenz bei der Vergabe von Aufträgen und betonte, wie wichtig die Achtung von Menschenrechten und Meinungsfreiheit ist. Merkel wollte mit ihrer Reise ein Zeichen setzen. Die Deutschen wollen Afrika in Zukunft anders wahrnehmen, als Region, in der sich wirtschaftlich etwas tut, bei der es nicht nur um Entwicklungshilfe geht.
Sie hörten Michael Götschenberg aus Nigeria. Heute vor einem Jahr wurde Hannelore Kraft, SPD, zur Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen gewählt. Sie ist Chefin einer rot-grünen Regierung, der aber einen Sitz zur absoluten Mehrheit fehlt. Hannelore Kraft zieht eine positive Bilanz. Ihre Regierung habe sich als handlungsfähig erwiesen und nicht nur dank der Linken viele Gesetze verabschieden können, sondern auch mit Stimmen von CDU und FDP. CDU-Oppositionschef Karl-Josef Laumann nennt Kraft eine Schuldenkönigin und geht davon aus, dass die Koalition die Legislaturperiode nicht übersteht. Ein Jahr Rot-Grün in Düsseldorf mit bunten Mehrheiten. Stefan Lauscher berichtet.
Es sei ein höllenanstrengendes Jahr gewesen, sagt Hannelore Kraft. Die Sondierungen gleich nach der Wahl, die schwierige Suche nach einer stabilen Koalition, das Regieren mit einer Stimme zu wenig. Aber es habe sich gelohnt, bilanziert die NRW-Ministerpräsidentin.
Sie sehen, wir haben in den vergangenen 12 Monaten bereits sehr viel erreicht. Das hätte uns am Anfang kaum jemand zugetraut. Und ich sage das offen, umso stolzer macht es mich, dass unsere Regierung stabil und gut arbeitet.
Stabil und gut arbeitet. Kraft nennt die Investitionen in die U3-Betreuung, das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr, die Abschaffung der Studiengebühren, die finanziellen Hilfen für die Kommunen. An ihrem umstrittenen Kurs einer sogenannten vorsorgenden Sozialpolitik will die SPD-Politikerin festhalten, auch wenn dies erstmal Geld koste. Und dann gibt's eine Breitseite in Richtung Berlin. Nicht sie gefährde die finanziellen Spielräume des Landes, sondern diejenigen, die jetzt über Steuersenkungen nachdächten. Kraft nennt diese Diskussion absurd.
10 Milliarden weniger Steuereinnahmen bundesweit bedeuten für NRW 1 Milliarde. Das ist die Größenordnung, über die da gerade in Berlin von Seiten CDU, FDP diskutiert wird.
Sylvia Lörmann, grüne Schulministerin und stellvertretende Regierungschefin, sitzt daneben und nickt heftig. Rot-Grün habe noch keine Abstimmung im Landtag verloren, sagt sie, und selbstverständlich sei die Minderheitsregierung handlungsfähig. Aber
natürlich kann eine Minderheitsregierung nur funktionieren, wenn die Opposition nicht sich total verweigert und eine Mehrheit gegen uns herstellt. Wenn sie das dauerhaft tun würde, würde sie blockieren. Und würde dann die Folgen auch natürlich tragen müssen.
Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Bilanz der beiden rot-grünen Frontfrauen. Bei einer Minderheitsregierung habe auch die Opposition Verantwortung für das große Ganze. Das könnte schon sehr bald sehr aktuell werden. Im Hintergrund laufen Gespräche zwischen CDU, SPD und Grünen über einen dauerhaften Schulfrieden in NRW. Ob er möglich ist, werden die nächsten Wochen zeigen. Karl-Josef Laumann, Oppositionsführer im Düsseldorfer Landtag, bilanziert auch ein Jahr Rot-Grün. Und das hört sich dann doch irgendwie ganz anders an. Fehlenden Gestaltungswillen wirft der CDU-Mann der Regierung vor. Arroganz, vor allem aber eine, wie er sagt, wahnwitzige Finanzpolitik.
Ich sage ganz gleich, halte die Finanzpolitik, die diese Landesregierung macht, mittelfristig für eine Katastrophe. Davon bin ich sehr, sehr überzeugt. Wenn ich sie machen würde, könnte ich meine Kinder nicht mehr in die Augen gucken.
Überall, im Bund und in den anderen Ländern, nur nicht in NRW, werde massiv gespart, sagt Laumann. Hannelore Kraft werde als Schuldenkönigin in die Geschichte eingehen. Laumann ist sicher, das Ende der Wahlperiode 2015 wird diese Minderheitsregierung nicht erreichen. Die eigene Rolle der Opposition beschreibt der CDU-Politiker als schwierig. In zentralen Fragen der Landespolitik müsse die Opposition zuweilen notgedrungen Rot-Grün zur Mehrheit verhelfen. Laumann wörtlich:
Du hilfst in Wahrheit einer Regierung, die du weghaben willst. Ich will dieser Regierung nicht helfen, aber wenn es um fundamentale Interessen unseres Landes geht, dann kann man, so meine ich, eben keine destruktive Haltung einnehmen.
Ein Jahr rot-grüne Minderheitsregierung im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen. Eine wackelige Notlösung mit bald anstehenden Neuwahlen, eine stabile, erfolgreiche Regierung, die auch den Rest der Legislaturperiode übersteht. Leo Flamm kommentiert.
Die rot-grüne Minderheitsregierung ist ein Politikexperiment. Das Labor heißt Nordrhein-Westfalen. Die Versuchsergebnisse nach einem Jahr zeigen, mancher Versuch war riskant, einige sogar erfolgreich. Und das Labor ist immer noch nicht in die Luft geflogen. Die Erfolge der Minderheitsregierung bestehen bisher im Zurückdrehen schwarz-gelber Entscheidungen. Die Studiengebühren wurden wieder abgeschafft, auch die Kopfnoten. Neu ist das dritte beitragsfreie Kindergartenjahr. Vieles ließ den Schuldenberg wachsen. Unerledigt sind weitere Großbaustellen. Die Finanzierung zusätzlicher U3-Betreuungsplätze ist nach wie vor unklar. Und auch ein Schulkompromiss in Sachen Gemeinschaftsschule ist keineswegs greifbar. Stattdessen stoppten höchstrichterliche Entscheidungen den Schuldenhaushalt und den weiteren Ausbau der Gemeinschaftsschule. Dabei tut sich auch die Opposition schwer. Wenn CDU-Oppositionschef Laumann stöhnt, du hilfst einer Regierung, die du eigentlich weghaben willst, zeigt das sein Dilemma. Wenn's wie bei der WestLB um wichtige Entscheidungen für das ganze Land ging, stützte die Union letztlich die Regierung. Trotzdem muss sich SPD-Ministerpräsidentin Kraft den Vorwurf der Schuldenkönigin von der Opposition gefallen lassen. Sie werfe das Geld zum Fenster raus, statt den Haushalt zu konsolidieren. Natürlich macht es wenig Sinn, den Erfolg der Minderheitskoalition am Auftritt ihrer weiblichen Spitzen zu messen. Dennoch ist sowohl der SPD-Ministerpräsidentin als auch ihrer grünen Koalitionspartnerin Silvia Löhrmann, der Schulministerin, persönlich eine hohe Glaubwürdigkeit zu bescheinigen. Beide wollen einen veränderten Politikstil verkörpern. Aber das allein reicht nicht, selbst wenn Kraft und Rot-Grün einer aktuellen Umfrage nach momentan eine absolute Mehrheit bekämen. Die SPD-Ministerpräsidentin nannte das erste Jahr Minderheitsregierung wörtlich eine Höllenanstrengung. Die Mehrheitsbeschaffung im Landtag war eine Herausforderung, nicht nur mit der Linken. Zuletzt zeigte die völlig verkorkste Abstimmung über die WestLB, wie hoch die Explosionsgefahr im Düsseldorfer Politiklabor ist. Dass Rot-Grün bis zum Ende der Legislatur 2015 weiter so experimentieren kann, glaubt inzwischen niemand mehr. Weder in der Regierung noch in der Opposition.
Ein Jahr rot-grüne Minderheitsregierung in Düsseldorf. Dazu hörten Sie den Kommentar von Leo Flamm auf NDR Info und WDR 5. Nicht nur Europa leidet unter der Schuldenkrise. Die USA haben ebenfalls ein Problem mit hohen Schulden und drohender Zahlungsunfähigkeit. Einige Male versuchte Präsident Obama bereits mit Vertretern der republikanischen Opposition über eine neue Schuldenobergrenze und Sparmaßnahmen zu verhandeln, bisher ohne Erfolg. Auch die gestrige Verhandlungsrunde brachte nichts. Obama genervt, der Dollar geschwächt. Dazu Einzelheiten von Ralf Siener.
Wut entbrannt sei US-Präsident Obama aus den Verhandlungen gestürmt, behaupten die Republikaner.
The president stormed out of the talks.
Und nach den Aufzeichnungen mehrerer Teilnehmer des Schuldengipfels im Weißen Haus stellte Obama vor seinem abrupten Abgang noch eines klar.
This could bring my presidency down, but I will not yield on this.
Selbst wenn mich das meine Präsidentschaft kostet, ich gebe nicht nach. So Barack Obama. Der US-Präsident ist trotz heftigen Republikanerwiderstands entschlossen, weiterhin ein großes 4 Billionen Dollar Sparpaket zu schnüren und Amerikas Einkommensmillionären Steuererhöhungen abzuverlangen. Nicht mit uns, kontern die Republikaner, Steuererhöhungen auf keinen Fall und allenfalls Minisparpakete seien momentan vorstellbar. Nur unter diesen Umständen würden sie der Aufnahme der dringend benötigten neuen Kredite zustimmen, so der Fraktionschef der Republikaner im Repräsentantenhaus Eric Cantor zu Obama.
Eric, don't call my bluff. I'm going to the American people with this.
Eric, lass es nicht drauf ankommen, andernfalls informiere ich das amerikanische Volk über eure Blockadepolitik, drohte Obama den Republikanern. Mit deren Spitzenrepräsentanten und den Top-Demokraten will sich der US-Präsident heute erneut zum mittlerweile fünften Schuldengipfel in Folge an einen Tisch setzen.
President Obama will meet again today with congressional leaders for another round of negotiations.
Doch die Endlos-Debatte um die Erhöhung der Schuldenobergrenze angesichts der bedrohlich näher rückenden US-Zahlungsunfähigkeit schwächt bereits jetzt den Dollar. Zumal die renommierte Ratingagentur Moody's damit droht, in Kürze die Bonität der USA nicht nur zu überprüfen, sondern angesichts der drohenden Zahlungsschwierigkeiten auch herabzustufen. Auch Amerikas wichtigster Geldgeber namens China wird nervös. Das langsame Wirtschaftswachstum der USA und der schnell wachsende Schuldenberg schwächten die finanzielle Handlungsfähigkeit Washingtons, lautet die Warnung aus Peking. Das seien keine Warnschüsse, das seien Cruise-Missile-Raketen, die da auf Amerikas Finanzmarkt abgeschossen würden, lautet die Reaktion von US-Bankern.
Eigentlich ist heute in Frankreich und Paris Feiern angesagt mit Parade, Alkohol, Tanz und Feuerwerk. Denn der 14. Juli ist Nationalfeiertag. Aber der Tod von 6 französischen Soldaten in Afghanistan gestern und heute drückt auf die Stimmung. Staatspräsident Sarkozy und Mitglieder des Sicherheitsrates mussten deshalb trotz Feiertag arbeiten. Sie berieten unter anderem darüber, wie die Soldaten in Afghanistan besser geschützt werden können. Einzelheiten von Johannes Ducho.
Eine Einheit aus den französischen Überseegebieten. Eigentlich sollten heute die Soldaten gewürdigt werden, die aus der Karibik, Réunion oder aus Polynesien in der französischen Armee dienen. Doch das Attentat, bei dem gestern in Afghanistan 5 französische Soldaten ums Leben gekommen sind, hat den Schwerpunkt der traditionellen Militärparade verschoben. Verteidigungsminister Gérard Longuet. Die Parade erinnert daran, wie wichtig der Bund von Armee und Nation ist. Das ist eben auf der einen Seite so eine Parade mit Marschmusik und Morgenappell. Aber dahinter stehen die Kämpfer. Und Krieg ist eine ernste Sache, für die man sein Leben riskiert. Und heute ist die Gelegenheit, daran zu erinnern. Die Franzosen, so hatte Staatspräsident Nicolas Sarkozy am Morgen appelliert, sollten gerade am Nationalfeiertag ihre Verbundenheit mit der Armee kundtun. Am Rande der Parade bekamen vor allem die Soldaten besonderen Applaus, die gerade von einem Einsatz in Afghanistan zurückgekommen waren. Angehörige von verletzten und gefallenen Soldaten hatten Plätze auf den Ehrentribünen. Nicolas Sarkozy: Es sind die Soldaten, die diese Verpflichtung gewählt haben. Sie kennen die Risiken. Das macht die Größe ihres Berufes und ihres Engagements aus. Meine Aufgabe ist es, ihre Sicherheit zu garantieren. Aber sie wissen, weshalb sie kämpfen. Sarkozy interpretierte den Selbstmordanschlag gestern als Folge des Erfolgs der Franzosen in Afghanistan. Denn, so Sarkozy, die Aktionen der Taliban seien kein militärischer Kampf mehr, sondern Terror, der den friedlichen Abzug der NATO-Truppen beschleunigen solle. Und deshalb traf sich der Staatspräsident direkt nach der Parade mit Verteidigungs- und Außenminister sowie der Armeeführung zu einer Sitzung des sogenannten Sicherheitsrats. Unmittelbar nach der Parade meldete das Verteidigungsministerium zudem den 6. toten Soldaten in Afghanistan innerhalb von 24 Stunden. Der Staatspräsident verteidigte dennoch die beiden großen Auslandseinsätze, in die die französische Armee derzeit verwickelt ist. Neben Afghanistan vor allem die Luftangriffe auf Libyen. Ich verstehe die Emotionen nach dem Anschlag und ich teile die Trauer über junge Soldaten, die ihr Leben lassen. Aber stellen Sie sich doch mal eine Minute Folgendes vor und ich frage meine Landsleute, was wäre die Reaktion unseres Landes gewesen, wenn es in Benghazi ein Massaker durch diesen Diktator gegeben hätte? Damit die Franzosen die Einsätze weiter akzeptieren, wird Sarkozy bald bessere Argumente brauchen. Denn besonders die Medien veröffentlichen immer kritischere Stimmen zu den Auslandseinsätzen. Auch heute, am Tag der großen Militärparade.
Aus Paris hörten Sie Johannes Ducho. Rätselraten um die Zahl der Menschen, die bei der Explosion eines Munitionsdepots in Turkmenistan in der vergangenen Woche ums Leben kamen. Während die Regierung von 13 Toten bei der Explosion von Feuerwerkskörpern spricht, heißt es nun in einer oppositionellen Netzzeitung, dass mehr als 1380 Menschen in der Stadt Abadan an der Grenze zum Iran starben, als Munition unsachgemäß verladen wurde. Das öl- und gasreiche zentralasiatische Land am Kaspischen Meer wird diktatorisch regiert und schottet sich ab. Westliche Journalisten können offiziell nicht einreisen. Unabhängige Informationen aus der früheren Sowjetrepublik sind deshalb absolute Mangelware. Informationen von Hermann Krause.
Die Armee habe Massengräber ausgehoben und die zum Teil bis zur Unkenntlichkeit verbrannten Leichen einfach hineingeworfen, berichtet die oppositionelle Internetzeitung Chronik von Turkmenistan. Deshalb wüssten viele Menschen immer noch nicht, ob ihre Angehörigen überhaupt noch lebten. Nach Auskunft der Internetzeitung kam es zu den Explosionen, als Soldaten damit begannen, ein Munitionsdepot in unmittelbarer Nähe der Stadt auszulagern. Grobe Fahrlässigkeit habe zu dem Unglück geführt, heißt es. Über 48 Stunden hätten die Explosionen angedauert. Dabei kamen auch zahlreiche Soldaten und Feuerwehrleute ums Leben. Kurzstreckenraketen, die in dem Depot eingelagert waren, seien wie im Krieg auf die Häuser in Abadan zugeflogen. Getroffen wurden Schulen, Kindergärten und auch ein Krankenhaus. Unter den Toten gäbe es viele Kinder, berichtet die Internetzeitung. Ein großer Teil der 50.000 Einwohner zählenden Stadt wurde zerstört. Im Internet sind Bilder von zerbombten Häusern und ausgebrannten Ruinen zu sehen. Auch hätten noch tagelang nicht explodierte Granaten in den Straßen gelegen, schreibt die Internetzeitung, sodass die Bewohner ihre Häuser gar nicht inspizieren konnten. Abadan wurde 1963 an der Grenze zum Iran errichtet. Deshalb ist die Stadt auch Stationierungsort der turkmenischen Armee. Sofort nach Beginn der Explosionsserie wurde von der Regierung das Internet abgeschaltet, damit keine Berichte ins Ausland gelangen.
In Krefeld ging der Prozess um die Ermordung des 10-jährigen Mirko weiter. Für die Mutter war es ein schwerer Gang, sie sagte als Zeugin aus. Auch die Männer, die durch ihre Beobachtung Angaben zum Auto des Täters machen konnten und damit zu seiner Erfassung beitrugen, waren heute als Zeugen geladen. Paul Elmar Jöris fasst den heutigen Prozesstag zusammen.
Die Dämmerung hatte bereits eingesetzt, als am Abend des 3. September Christoph K. und sein Kollege Christian T. vom Handballtraining nach Hause fuhren. Das Licht einer Straßenlaterne wurde fast von einer Baumkrone geschluckt. Plötzlich sehen sie vor sich ein Licht aufblinken, eine Taschenlampe oder ein Fahrraddynamo, denken sie. Das Licht bewegt sich eine Traktor einfach herunter und erlischt. Christoph Gar verlangsamt die Fahrt, vielleicht ein Betrunkener, denkt er. Als die beiden jungen Männer dann die Einfahrt passieren, bemerken sie die Umrisse eines Autos, ein VW-Passat-Kombi, da sind sie sich sicher, sie haben die markante Rückfront des Wagens erkannt. Diese Beobachtung der beiden jungen Männer lenkt die Aufmerksamkeit der Polizei auf den Typ des Fahrzeuges, den der Mörder Mirkus an dem Abend fuhr. Mit beeindruckender Präzision schildern die Zeugen, was sie an dem Abend des 3. September gesehen haben. Der Angeklagte Olaf H. lässt sie keinen Moment aus den Augen. Am heutigen Vormittag verfolgte er mit der gleichen Aufmerksamkeit die Aussage von Mirkus Mutter. Vor ihrer Zeugenaussage hatte er Angst gehabt, sagte sein Verteidiger Gerd Meister.
Er ist dann, nachdem er die Mutter und den Vater gesehen hat, in der Pause unten in der Zelle, nach einem kurzen Gespräch mit mir auch zusammengebrochen.
Den Blick fest auf den Vorsitzenden der Schwurgerichtskammer gerichtet, macht Sandra Schlitter ihre Aussage. Ihren Sohn schildert sie als einen lebhaften Jungen mit einem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Und manchmal, wenn sie von ihm spricht, huscht ein Lächeln über ihr Gesicht. Aufbrausend oder gar hysterisch kannte sie ihn nicht. Olaf H. hatte behauptet, dass Mirko an dem Abend geradezu hysterisch gewesen sei, als er ihn traf. Sein Fahrrad war sein Ein und Alles. Mirko und das Fahrrad waren eins, sagte sie. Dass er es wegschiebt, wie vom Angeklagten behauptet, ist demnach nicht vorstellbar. Sandra Schlitter gab ruhig und gefasst ihre Antworten. Wie schwer ihr das fiel, betonte ihre Anwältin Gabriele Reinhardt.
Es war wichtig für sie, für ihren verstorbenen Sohn, dass sie das einfach schaffen mussten.
Von Beginn der heutigen Verhandlung an saß Reinhardt Schlitter, Mirkus Vater, im Saal. Ihm gegenüber auf der Anklagebank sitzt Olaf H., dem vorgeworfen wird, seinen Sohn missbraucht und ermordet zu haben. Angaben zu seinem Lebenslauf will der Angeklagte vor Gericht nicht machen. Sein Verteidiger schlägt vor, seinem Mandanten die Vernehmungsprotokolle der Polizei zu diesem Thema vorzulesen. Er werde sie dann bestätigen. Höhnisches Gelächter wird im Publikum laut, doch der Richter unterbindet dies sofort und verfährt, wie der Verteidiger vorgeschlagen hat. Mit einem maskenhaften Gesicht verfolgt Olaf H. den Vortrag wie auch die Aussagen der Mutter.
Paul Elmar Jöris berichtete. Der eingeleitete Ausstieg aus der Kernenergie zwingt den Energiekonzern RWE zum Handeln. Denn die RWE-Atomkraftwerke werden in Zukunft kein Geld mehr bringen. Das Essener Unternehmen hat aber Schulden und braucht Geld für Investitionen. Deshalb will es Teile verkaufen und kapitalstarke Partner gewinnen. In beiden Punkten kam es heute einen Schritt weiter. Jörg Marksteiner berichtet.
Gleich zwei wichtige Unterschriften haben die RWE-Manager heute geleistet. Mit der einen haben sie den Verkauf von 11.000 Kilometern Überlandleitungen besiegelt. Die Stromnetztochter Amprion soll mehrheitlich an Finanzinvestoren abgegeben werden. Bei der anderen Unterschrift geht es zwar formal nur um eine Absichtserklärung, aber die könnte weitreichende Folgen haben. RWE-Chef Jürgen Grossmann und Gazprom-Vorstand Alexei Miller planen eine strategische Partnerschaft. Das bedeutet, Deutschlands größter Kraftwerksbetreiber will mit dem weltgrößten Gaslieferanten zusammenarbeiten. Und davon profitieren dann beide, sagt RWE-Sprecher Volker Heck.
Wir sehen, dass es im Kraftwerksbereich erhebliche Kapazitätslücken gibt bzw. geben wird in den kommenden Jahren. Wir sehen, dass Gas eine sehr wichtige Rolle spielen kann dabei. Gazprom hat den Wunsch, in Westeuropa weiter zu wachsen mit neuen Kraftwerken. Und da wollen wir ausloten, ob es gemeinsame Projektmöglichkeiten gibt.
Dabei geht es vor allem um den Bau neuer und den Betrieb bestehender Gas- und Kohlekraftwerke in Deutschland, aber auch in Großbritannien und den Benelux-Staaten. Hierzulande hat die Politik den Bau neuer Kraftwerke fest eingeplant, um den Wegfall der Atommeiler auszugleichen. Doch RWE hatte bislang verzichtet, neue Gaskraftwerke in Eigenregie zu bauen. Begründung, das rechne sich nicht, weil die Baukosten und die Bezugspreise für das Gas zu hoch seien, die Preise für den erzeugten Strom dann aber zu niedrig. Außerdem dürfen Gaskraftwerke nur laufen, wenn Wind und Sonne nicht genügend Strom liefern. Mit Gazprom könnte die Rechnung nun anders aussehen. Seit Monaten verhandeln RWE und der russische Gasmulti über neue Gaspreise. Nun haben die Essener offenbar ein attraktives Angebot gemacht. Gazprom macht RWE Vorzugspreise und wird dafür im Gegenzug an Kraftwerken beteiligt. Das kommt den Russen entgegen. Sie möchten sich schon seit längerem stärker engagieren in Europas Energiemärkten und mehr sein als nur ein Lieferant. Drei Monate verhandeln RWE und Gazprom nun ganz exklusiv. Konkurrenten wie E.ON, die ebenfalls Gazprom umworben hatten, sind damit erst einmal aus dem Rennen. Ob auch das Kartellamt einer RWE-Gazprom-Allianz zustimmt, ist allerdings offen, auch wenn RWE-Sprecher Heck optimistisch ist.
Also zum einen sehe ich Probleme nicht, denn die Politik möchte ja auch, dass neue Kapazitäten geschaffen werden. Die sollen natürlich auch möglichst umweltschonend und effizient sein. Der andere Punkt ist, dass wir natürlich jederzeit, und das tun wir bei allen Projekten, die wir machen, rechtzeitig die Aufsichtsbehörden in Kenntnis setzen, wenn etwas zu regeln ist. Das heißt, da wird auch niemand überrascht.
Als kartellrechtlich unbedenklich gilt dagegen der heute besiegelte Verkauf des Höchstspannungsnetzes. Auch E.ON und Vattenfall hatten ihre Überlandleitungen bereits abgegeben. Das heißt, die 700 Millionen Euro Verkaufspreis kann RWE wohl sicher verbuchen. Außerdem sparen sich die Essener damit in den kommenden Jahren milliardenschwere Investitionen in den Ausbau der Stromtrassen.
RWE auf der Suche nach Geld ein Stück weiter, Jörg Marksteiner berichtete. Der Medienunternehmer Leo Kirch ist tot. Er starb im Alter von 84 Jahren. Jahrzehntelang war er einer der mächtigsten Unternehmer in der Branche bis zur Pleite seiner Sendergruppe im Jahr 2002. Mit seinen Prozessen gegen den früheren Chef der Deutschen Bank, Breuer, den er für den Niedergang seines Imperiums verantwortlich machte, sorgte er aber nach wie vor für Schlagzeilen. Ilka Steinhausen mit einem Nachruf auf Leo Kirch.
Als Leo Kirch 1926 in Würzburg geboren wurde, deutete zunächst nichts darauf hin, dass er einmal einer der einflussreichsten und mächtigsten Männer der Filmbranche werden würde. Sein Vater war fränkischer Krämer und lebte mit der Familie auf dem Lande. Später studierte der junge Kirch Betriebswirtschaft. 1956 hatte er eine Idee. Er wollte Filmrechte erwerben. Mit geliehenem Geld seines Schwiegervaters kaufte er für 130.000 Mark die Rechte an Fellinis Klassiker La Strada.
Wenn man so im Marginalen anfängt, wie das bei Leo Kirch der Fall war, und dann mit einer kleinen Idee, nämlich dem Verkauf von Kinolizenzen ans Fernsehen, so groß geworden ist, dann gehört dazu eben eine enorme Energie und ein enormer Arbeitswille und die Fähigkeit, über viele, viele Brücken zu gehen, die auch wackelig sein könnten. Und dies alles gehört irgendwo auch auf die Habenseite von Leo Kirch.
Der Autor Michael Radke schrieb 2002 ein Buch über das Leben Leo Kirchs. Der Medienmogul war äußerst öffentlichkeitsscheu, an seinen Filmen aber kam die Öffentlichkeit nicht vorbei. Zeitweise stammte jeder zweite Film bei ARD und ZDF aus Kirchs Archiv. An dem erfolgreichen Filmrechtehändler führte kein Weg vorbei. In der Gesellschaft war er ein gefragter Mann, was er still genoss.
Für sein Erfolgserlebnis, für jemanden, der aus solchen mageren Zeiten kommt, war die Bestätigung durch gesellschaftliche Achtung sicherlich ganz wichtig. Und Kirch eben ja auch tatsächlich ja eine wesentliche Figur war im Filmgeschäft, im Produktionsgeschäft, im Lizenzgeschäft. Dies alles ist sicherlich eine Bestätigung für jemanden gewesen, der sich seinen Erfolg so hart erkämpfen muss.
Als 1984 das Privatfernsehen eingeführt wurde, begann für Kirch die zweite große Karriere. Er stieg vom Filmhändler zum Medienmogul auf. Seine Sat1-Gruppe wuchs schnell zu einem riesigen verschachtelten Unternehmen, zu dem später auch ProSieben, N24 und Kabel 1 gehörten. Kirch war die Figur des Privatfernsehens. Das sieht auch Fokus-Herausgeber Helmut Markwort so.
Ohne Leo Kirchs Initiative und unternehmerischen Geist und seine Anstrengung wäre München nicht die Medienstadt, die es jetzt ist.
Kontakte hatte der konservative Kirch allerdings weit über München hinaus. Sein Beziehungsnetz in die Politik war weit gespannt. Zeitweise beriet er Ex-Kanzler Helmut Kohl. Kritik mochte er nicht, er galt als knallharter Unternehmer. Seine Firma aber führte er auch nach 40 Jahren wie ein Familienbetrieb. So erfolgreich wie es bergauf ging mit Leo Kirchs Imperium, so hart war der Aufprall nach dem Absturz. 2002 musste er Konkurs anmelden, weil er zu lange am Bezahlfernsehen festgehalten hatte. Der Kommentar des Katholiken Kirch: Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen.
Leo Kirch, der Medienunternehmer, starb heute im Alter von 84 Jahren. Sie hörten das Echo des Tages mit Esther Hartbrich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstagabend.